Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Segelreporter-Podcast. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen der großen Champions unserer Zeit begrüßen zu dürfen. Fünfter bei den Contender-Meisterschaften der Warnemünder-Woche. Hallo und herzlich willkommen, Carsten Kemmel.
Ja, super.
War das standesgemäß?
Ja, total. Fünfter. Okay, es ist nicht schlecht, aber was war denn das? Die Champions-Musik, ne?
Ja, das war die Champions League. Also finde ich total angemessen.
Sehr schön.
Naja,
für einen alten Mann.
Nee, ich finde, also Fünfter kann man drüber sprechen. Also ich hatte mal eine frühere Freundin von mir, deren Mutter war Lehrerin. Und die hat mir immer erzählt, wenn die nach Hause kam und hat gesagt, was ist denn Mathe? Eine 2 plus, hat die Mutter gesagt, woran hat es gelegen? So, jetzt fünfter Platz. Nein, was ich besonders, deshalb kam diese Hymne, vermutlich, das waren deutsche Meisterschaften, ne?
Internationale, ja.
Internationale deutsche Meisterschaften. Also kann ich recht sein in der Annahme, dass kein Spanier vor dir lag?
Nee, war nur ein Däne und ein Holländer.
Ja. Siehste?
Ja, hast recht.
Da würde Harry Kane dich beneiden.
Hast du recht.
Ne?
Wenn der da gewesen wäre, der wäre sicherlich vorne gewesen, gerade an dem Sonntag. Ne?
Ein Spanier.
Ein Spanier, der hätte ja machen können, was er wollte. Der wäre egal, in allen
Sportarten. Na gut, der hätte sich mit der Hand an der Lufttonne abgestoßen.
Ja.
Mit seinen schwarzen Locken. Und wäre am Feld vorbeigezogen.
Du hättest auch gepfiffen, ne, den armen Kerl.
Ich hätte ihn ausgepfiffen, ja.
Du hättest ihn ausgepfiffen. Ja. Der kann nichts dafür, Mann. Nur weil er Locken hat. Und seine Hände nicht stillhalten kann. Aber
naja. Ja, aber du warst, ich kriege ja eigentlich viel mit, aber dieses Wochenende, Kiel bietet so viel, dass Warnemünde bei mir nicht stattfand. Ich wusste überhaupt nicht, dass Warnemünde Woche ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ist ja auch nicht so groß wie Kieler Woche jetzt, keine Ahnung. Ehrlich gesagt ist das immer ganz cool. Warnemünde, das ist eher so für Segler an sich. Ich war schon ewig nicht mehr. Ich war mal mit der J70 vor ein paar Jahren mal wieder da, aber so mit der Jolle, und das, man vergisst tatsächlich immer nach der ganzen Segelei in Kiel, nichts gegen Kiel, alles gut. Aber Warnemünde ist einfach der Spielplatz fürs Segeln, einfach weil die Welle da so, wir haben ja sonst nirgendwo an der Küste.
Da würde die jetzt Kieler aber richtig auf die Fresse hauen, ne?
Ja, ist so, das weiß aber jeder. Den Wettbewerb, den gibt es ja schon seit Deutschland Olympische Spiele ausrichten möchte. Irgendwo in Hamburg, in München, irgendwo muss ja auch gesegelt werden. Ja. Dann gibt es parallel den Wettkampf immer, wo finden die Segelspiele statt? Warnemünde, Travemünde oder Kiel? Und jeder weiß, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dadurch, dass du Westwind hast oder meistens Nordwest, unten an der Küste ist die Welle und ist das eigentlich viel besser Wind, und meistens hast du natürlich in Kiel und auch in Travemünde ablandigen Wind. Ist nichts Schlimmes, das hat ja auch nicht immer den Ausschlag gegeben, aber das war ja, ich glaube, bei den letzten Bewerbungen, ich komme ja fast durcheinander, war das nicht Hamburg? Jedenfalls war ja, immer mal wieder Warnemünde dabei oder Kiel, und naja, die Diskussion, die ist schon ziemlich alt. Und, ja.
Aber fünfter Platz, hast du damit gerechnet oder wolltest du mehr?
Nee, ich habe tatsächlich gedacht, Kiel bin ich ja nun vor, haben wir 10, 11 gefahren, das hatte ich auch so, Top 10 wäre jetzt ganz gut, von jetzt weiß ich nicht, so knapp, ich glaube 45 Boote waren jetzt da, und da habe ich gesagt, so Top 10 wäre wirklich ja ganz gut und realistisch, und jetzt, naja, das war wirklich, ich sag, man ist es ja gar nicht immer so die Platzierung, ich bin wieder schlecht irgendwie angefangen mit irgendwelchen 20er Plätzen und so, bis man dann langsam da so reinkommt, also es macht einfach Spaß, und es war Sonne und es war eben Wind, und es war, wie gesagt, dieses Spiel mit der Welle und mit diesem Schiffchen, das ist ja wie, ich habe das meinem Sohn noch erklärt, der gerade wieder surfen ist, also Wellenreiten in Frankreich, und wollte mich so ein bisschen mit ihm unterhalten, dass das doch eigentlich genauso ist wie Wellenreiten, und mich mit ihm verbrüdern. Ich glaube, der versteht es schon, aber ich glaube, wahrscheinlich innerlich lächelt er so ein bisschen, wenn er da auf seinen, weiß ich nicht, 2-Meter-Wellen rumsurft und ich da so ein bisschen.
Wenn du mit dem telefonierst, gähnt er zwischendurch?
Ja, genau, das wahrscheinlich innerlich. Nein, der
ich darf das ja nicht mehr. Nee,
stimmt.
Ich habe ja einen Rüffel gekriegt.
Doch, du darfst gähnen.
In diesem so, nee, so. Ich hab schon gesagt, ich mache was anderes. Wenn du wieder zu viel übers Content-Siegel machst, fällt mir schon was ein.
Ja, genau.
Also musst du dir jetzt überlegen. Nee, ich war zum Beispiel am Wochenende, ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich war tatsächlich jetzt irgendwie. Wir leben ja hier im Paradies, muss ich sagen. Also von meiner Warte aus gesehen, auch von der Warte der letzten Jahre, wo ich dann weit weg von jeglichen Küsten war.
In Kiel nämlich. Ne? Deshalb hast du auch darauf betont, Kiel, dass die Kieler mir sonst an den Hals gehen. Ne? Du fühlst dich schon als Kieler quasi. Ne?
Ja, klar.
Nach einer Woche. Voll drin.
Na, wir haben, heute habe ich aufgehängt im Zimmer meines Sohnes, das ich glaube von 2020, das Kieler Woche-Plakat.
Ja.
Mit den Piraten drauf. Und wir haben wirklich jetzt im Flur das, ich finde den ja herrlich, diesen Blauverlauf der Kieler Woche 2024, das aktuelle. Ach so, ja, haben wir uns heute aufgehängt. Also bin schon voll drin im Thema. Nee, ja, wir waren am, das geht ja dann schnell, da bist du dann 3/4 Stunde und sind nach Kappeln gefahren.
Ja.
Mein ehemaliger Heimathafen. Und haben da mal geguckt, ich hole jetzt am kommenden Wochenende Gisela, also nicht ich, sondern mit dem lieben schönen Gruß, der halt das bestimmte Jan Jelinek, der so nett war und irgendwie Zugmaschine und Trailer besorgt hat, der hat auch das Deck damals drauf gebaut auf das Boot. Der macht diese
PU. Jollenkreuzer, ne? Muss man sagen. Ne?
Ja, genau. Mhm. Der alte, ehrwürdige. Das alte Mädchen von 1954, das Stahlmädchen. Schön. Ich hab da letztes Jahr so ein PU-Deck mir drauf. Also ein Teak, das sieht wahnsinnig gut aus. Also nicht so. Ich mag ja diese PVC-Decks nicht so, die ja auch so Antip-Optik sind, aber das finde ich immer, das sieht ja so, wenn es alles trocken ist und wenn du von der Seite schräg guckst, sieht super aus. Sobald es nass ist, sieht es halt und glänzt halt so wie PVC. Und ich habe dieses PU genommen. Das ist, das wird eigentlich gegossen in Papenburg, die Firma Holweg. Die machen eigentlich für die Großschifffahrt, für diese Kreuzfahrtschiffe da in Papenburg, machen die Teak-Decks. Also Teak, in Anführungsstrichen Teak aus PU.
Teak-Ersatz.
Ja. Teak-Ersatz, genau. Ja. Und die machen das jetzt halt auch seit ein paar Jahren für die für Sportschifffahrt. Haben zum Beispiel, machen es, glaube ich, exklusiv jetzt für Nautos One, glaube ich, wenn ich da nicht keinen Scheiß erzähle. Und das ist echt sagenhaftes Zeug. Und Jan macht halt so Bootsfolierungen, Anti-Fouling-Folien und Foling und Coatings und macht diese Decks auch. Und der hat mir netterweise ist der nach Brandenburg gekommen und hat das da drauf verklebt, weil das kann man halt selber machen, aber wenn du dir vorstellst, ein gesamtes Deck mit 4 mm Zahnspachtel mit Sika einzuschmieren mit Schwarzen. Und ich weiß, was passiert, wenn ich nur eine Schraube abdichte mit Sika. Das finde ich dann Wochen später nur irgendwo. Hat der das dann gemacht? Und ja,
ich erinnere mich an die Variante unsere, die besagte, von der ich ja schon öfter mal geredet habe. Und da haben wir Fenster eingeklebt oder ich mit meinem Sohn mit schwarzem Sika-Flex. Und da hat man es genau im Video angeguckt. Das sieht so hässlich aus, weil ich dann mit dem Finger dann so dieses Sika schwarz dann unter diesem Plexiglas dann. Ich glaube, dicht ist es immerhin, aber das kann man bestimmt besser machen. Aber wüsste ich ja jetzt, an wen ich mich da wende. Ich glaube, die reißen wir einfach nochmal raus.
Also. Habe ich tatsächlich selber, weil ich mir das angeguckt habe, wie die das machen. Also es ist eine tierische Sauerei. Einmalig, muss man sagen, das hält dann ja auch irgendwie ewig lange. Aber Sika ist halt, also oder Pantera oder Saba oder wie sie alle heißen, du brauchst halt, ich weiß nicht wie viel, ich habe es mal ausgerechnet, ich habe so ein Buch geschrieben über diese Refits. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Einweghandschuhe ich gebraucht habe. Du musst halt immer wieder nach jedem Ding den Handschuh wechseln, wegschmeißen, den nächsten nehmen.
Aha.
Ich hatte da so einen Respekt vor, weil ich weiß, vor 3 oder 4 Jahren, da habe ich ja ein tierisches Refit gemacht mit dem Jollen kurz davor, wo ich das ganze Deck erneuert habe.
Ja.
Das lief alles gut und dann war das irgendwie, ich weiß nicht, war ja so ein Tag, da war ich mit allem irgendwie fast fertig und es war, glaube ich, ein Tag vom Krantermin. Da habe ich gedacht, ach komm mal, ich wollte diese eine Schraube da noch abdichten und es gibt ja diese kleinen Sika-Tuben, die so Einwegtuben. Und dachte ja komm, ich will dann nur so, weißt du, so ein erbsengroßes Stück da reinsetzen. Jetzt muss ich mir nicht irgendwie einen Anzug anziehen oder sowas. Und hatte mein schwarzes Hemd und hatte auch ein neues Auto und habe das abgedichtet, so habe das zugemacht und habe das Ding auch weggeschmissen, so war auch, ich hatte dann nichts an Fingern und dann komme ich nach Hause und begrüße Anja und dann irgendwie drehe ich mich um und gehe und sage die, oh, was hast du denn im Hemd? Ich sage, wie, du hast so einen weißen Fleck am Hemd. Ich so, was? Und sie so, boah, ist das Schmiere. Und ich so, nein, Sieger. So, und ich so, überleg mal, ich bin mit dem Auto nach Hause gefahren. Also, wie mein Sitz aussah. Und das ist, ich finde...
Wie war das am Hintern oder was?
Nein, hinten
oder am Rücken.
Ach so, irgendwie bin ich dran an irgendwas. Und ich habe das mal verglichen, das war nämlich auch zu der Zeit. Sika ist wie Corona, das verbreitet sich in Windeseile total schnell. Deshalb habe ich so einen totalen Schiss. Aber wir schweifen ab. Na, Jan hilft mir
jedenfalls,
das Boot hochzuholen. Das geht ja erstmal nach Schleswig in die Halle, weil dieses Jahr werden wir nicht mehr segeln können. Ich muss noch was am Mast machen. Das ist so ein Holzmast, den muss ich mir entweder bearbeiten. Dann haben sie mir letztes Jahr auch den Elektromotor geklaut. Da baue ich auch einen neuen Motor, muss ich mir noch besorgen. Und Anja ist ja in der Probezeit. Das heißt, wir werden dieses Jahr auf dem Boot nicht mehr segeln. Ich bin aber gerade, ich buche gerade Flüge, fliege im Oktober eine Woche nach Griechenland auf ein Boot von einem Freund von mir. Schön. Da gehen wir segeln, ja genau. Und also alles gut, aber naja, dann sind wir am Wochenende nach Kappeln gefahren und da musste ich an die Segelreporter denken, weil ich zu einer gesagt habe, ach guck, ich habe auch so mal im Museumshafen geguckt, ich kriege ja mit dem Boot überall einen Platz, weil das hat ja nur 30 cm Tiefgang, das ist natürlich super. Und ich habe dazu auch so Museums, ich habe ja vorher im ASC gelegen.
In Kappeln, ne?
Oder? Ja, genau. Und davor ist ja der Museumshafen. Eigentlich würde Gisela da besser reinpassen. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte, ich werde da mal nachfragen. Und dann meinte ich zu Anja, weißt du, was auch geil ist mit der Karre, dass ich diese Brücke nicht mehr abwarten muss. Also mir sind die Brücken auf der Stelle jetzt eh egal. Und es gab ja dieses Video da bei, mit dem, ich kenne das ja nicht anders mit dem Kahn. Das ist, stimmt. Ich weiß, bei Torte, bei dem Jollenkreuzer davor, war das halt, hattest du halt innen eine Leine, die du lösen musstest, die lief halt am Schwertkasten vorbei, nach Achtern, also aus dem Cockpit raus, und dann hast du den Mast, das war so ein Alumast, der war auch relativ schwer, so ein dickes Rohr, musst du so runterlassen, das war ganz schön heikel, muss man sagen, und Gisela hat halt einen Holzmast, einen Holzvorstag, und so einen Jütbaum dazwischen, so einen Teleskopjütbaum. Und den du eigentlich beim Segeln immer drauf hast, also ne, der verbindet halt praktisch das untere vom Mast mit dem Vorstag, dass du so ein Dreieck hast. Und das Vorstag, also wie gesagt, das Holz, da geht aber ein Draht durch, der geht unter Deck auf eine Spule, die mit einer Feder gespannt ist. Das ist im wasserdichten, das hat wasserdichte Schotten, also ich habe das noch nie gesehen, diese Spule. Ich weiß nur, dass sie da ist. Und dieses System ist wirklich, ich meine, das ist von 54, es ist sowas von geil. Weil du einfach nur nach vorne gehst, du lässt natürlich die Segel alles drauf und machst den Bolzen raus, dann bleibt der Mast ja stehen, passiert ja nichts.
Und vom dann Vorstag, nimmst, ne?
Genau, nimmst du den Bolzen vom Vorstag raus. Ich habe auch so eine sehr schöne Alu-Furlex da drauf. Also der ist auch rollbar. Und dann nimmst du einfach, während du nach Achtern gehst, ziehst du einmal an der Unterwand, dann nimmst du den Mast mit nach hinten. Also du kannst den einfach wirklich nach unten ziehen. Der fällt auch nicht runter, sondern dadurch, dass da eine Spannung drauf ist, musst du echt dran ziehen und du kannst den in jedem Winkel stehen lassen. Das heißt, du kannst den so, weiß nicht, 10 Grad nach hinten kippen oder 40 oder 50 oder 60 oder 80 oder 90, dann liegt er. Wenn du hinten auf den toten Mann liegst, musst du den festbenzeln oder gerade die Hand drauflegen.
Hä, toter Mann, was ist das denn?
Na, hinten ist diese, am Heck ist halt diese Gabel, wo der reinfällt.
Ach so, dieser Halter. Das heißt toter Mann?
Das heißt toter Mann, ja genau.
Bei mir am Boot bin ich sonst der tote Mann.
Ja, die Online-Adresse halt.
Ah ja.
Genau, die T-Online-Gabel. Jedenfalls.
Ach krass.
Und wenn du den nicht festbeißt, steigt dir wieder hoch. So, und dann kannst du den einfach, wenn du dann den wieder stellen willst, nimmst du einfach und schubst den so ein bisschen an und nimmst den mit. Das ist wirklich, das kann jedes Kind, weil du hast überhaupt keinen Kraftaufwand. Ja. Und dann geht der wieder vorne, rastet ein, schnappt im Mast irgendwie in so einen Schnapper ein. Und deshalb fährst du mit dem Boot wirklich auf ein Untersegeln auf eine Brücke zu. Dann geht einer aus Vorschiff, der andere muss natürlich, einer wäre super in der Pinne immer. Und dann machst du den Mast. Kurz vorher ziehst du den einfach nach hinten, so dass der so passt, dass er drunter her passt. Und dann fährst du kurz drunter her mit Restfahrt, stellst ihn wieder und segelst weiter. Das ist echt sehr national. Ja, das ist echt cool.
Man muss sagen, du sprichst jetzt von dem Naja, Video, das wird weit auch diskutiert und gemutmaßt. Ich bin auch nur drüber gestoßen, weil das war tatsächlich ja, aber ein ja, das ist ja auch ist so ein Gaffelrigger, wobei deine Gisela hat ja auch einen Gaffelrig?
Nee,
das hat das war ist bei dem dann glaube ich noch mal einfach. Naja, die fahren jedenfalls auf so eine Brücken Öffnung zu, die ja nun wirklich, wo gerade das Schiff durchpasst und mit stehendem Mast und Segel und machen das aber einfach eine Art von lässiger. Ich meine, die traue ich dir jetzt auch zu. Aber die fand tatsächlich normalerweise das Manöver, von dem du sprichst, machst man ja normalerweise unter Motor, ne? Oder
nee, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, der Vorbesitzer, Bernd, die sind mal ohne Motor 2 Wochen die Havel rauf und wieder runter.
Ja, cool.
Die haben 2 Tage rauf, 3 Wochen runtergebaut ungefähr. Aber der sagt, wir sind immer durch die Brücken durchgesegelt praktisch. Du hast ja eine Restfahrt, die Brücke ist ja nicht breit.
Ja, eben genau. Und das war ja auch das Lässige von bei dem Video, dass sie einfach da, man denkt, die knallen jetzt da dagegen. Und dann im letzten Moment sind aber auch drei jüngere Typen dabei und die machen auch einen auf cool. Naja, und man denkt jetzt, hä? Was soll das? Ist das irgendwie ein Stunt? Aber bis ich das dann geschnallt habe, und da gibt's mehrere Videos, das handelt sich da um eine Regatta, das sogenannte Three Rivers Race in England.
Und da legen die alle die Masten, oder wie?
Ja, die müssen alle diesen Parcours absegeln, ich glaube, egal in welcher Reihenfolge, die müssen an irgendwelchen Orten da sein und da irgendwie einchecken und dann weiter, das ist eine 24-Stunden-Regatta, wo die dann ja, ihre Meilen da abzockeln müssen und dann eben auch durch diese Brücken. Und da stehen dann immer ganz viele Zuschauer, weil die das dann auch, naja, da gibt's sicherlich einige Fails, der geilste Fails, da gab's auch ein Video zu, war dann der hatte tatsächlich auch das Rig gelegt, aber er passte mit gelegtem Rig da nicht durch. Das heißt, sie sind da halt rein mit Fahrt und steckten dann aber fest. Also.
Ja, da musst du aufpassen, weil du hast natürlich
immer noch so gewisse Höhe, ja.
Genau, ich habe halt immer noch die Höhe, also zum Beispiel wo ich vorher gewohnt habe, in Brandenburg, in der Stadtschlosse, das hätte nicht geklappt, weil du musst dir dort vorstellen, du hast eine so eine Verbindungsstange, diesen Jüttbaum, der vom Mastfuß bis zum Vorstag geht, diese Länge. Mhm. Und das kippst du ja praktisch, das kippst du ja hoch, du hast so ein Dreieck stehen. Sprich, ja. Das sind auch nochmal, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber Gisela ist irgendwie 8 Meter.
Ach, mit dem Jüttbaum also, ne?
Ja, der geht ja, der
steht ja, ja richtig, der geht ja auch
recht nach oben. Das heißt, du hast wirklich noch so ein, das sieht eigentlich aus wie Conrad Coleman's Notrick, wenn du damit unterwegs bist. So, und da sind dann auch noch ein paar Meter 50, oder nein, ein paar Meter sind das nicht, aber was wird das sein? Ich meine, was hat das vom Mast zum Vorstück? Ich habe jetzt die Maße nicht, aber das sind so 2 Meter, würde ich mal sagen, sind das auch, die du hochstellst. Und dann noch der Mastfuß und der Aufbau. Das heißt, da musst du dann auch immer noch ein bisschen, also gut, durch solche Brücken.
Nein, die fährt man ja normalerweise nicht, ne? Das ist jetzt so, weil das wurde auch dokumentiert, weil die BBC darüber dann regelmäßig berichtet. Ist ein richtiges Spektakel mit Volksfest und da fahren irgendwie 80 Boote durch die und natürlich verschiedenen Größen. Und ich gucke auch jetzt gerade drauf nochmal, ist ja jetzt schon eine Woche her, dass wir das gepostet haben. Das Ding, was da quasi feststeckte, als Gegenmaßnahme, die haben tatsächlich keinen Jüttbaum, deshalb sind sie sogar noch ein bisschen flacher, aber als Gegenmaßnahme nehmen die dann einfach Zuschauer mit an Bord, die klettern dann von dieser Brücke irgendwie runter. Was
die tiefer liegen.
Also genau, dieses Foto ist jetzt, da sitzen auf so einem Boot, wo normalerweise 3 Leute drauf segeln, oder ja, 3 würde ich sagen, da sitzen jetzt 25 Leute drauf. Das Foto ist echt ganz cool. Das Beste ist nur, ich glaube, die haben sind trotzdem nicht durchgekommen. Das ist ein anderes, weil bei einem Video kamen sie nicht durch. Aber diese sind dann durchgekommen, wurden aber nachher disqualifiziert, weil diese Zuschauer nicht regelgerecht, regelkonform Schwimmwesten getragen haben.
Ach so, Schwimmwesten.
Weil die fallen natürlich dann wohl auch regelmäßig Leute dann ins Wasser. Und die hätten also entweder Schwimmwesten anhaben müssen oder unter Deck sein müssen, um diese... Naja, das ist scheinbar ein großer Spaß, aber Aufhänger war eigentlich dieses Video von diesem lässigen Dreimann-Crew, die übrigens auch gewonnen hatte. Es ist ein spezieller Bootstyp, der tatsächlich das besonders schnell, auch ohne Jüttbaum, wenn du dann 3 junge Leute drauf hast, die sich dann alle so in den 20ern und 30ern aus, die halten den Mast dann irgendwie mit Fock und mit dem gesamten Rig, eben gucken, dass die Segel nicht zu doll ins Wasser fallen, die halten ihn da, lassen sich dann, wie du sagst, mit der Restfahrt da durchtreiben und oder schießen dadurch mit richtig Gas durch und auf der anderen Seite ziehen sie das Ding, dann stellen sie das Ding wieder hoch und ja, das ist einfach nice bei einer Situation, wo du denkst, oh, das ist nicht auflösbar, weil ich kenne es ja tatsächlich eher, so, ich bin ja Holland-Segler, Holland aufgewachsen und da gibt es ja
nun,
genau, die haben ja extra eine, das ist ja, ich finde sie, das finde ich auch mega sympathisch, dass dieser Wassersport hatte, auch gerade der Segelfahrtensport hat eine, so einen Stellenwert, wenn du dir allein schon diese Bauwerke vorstellst, wo damit die Boote eben nicht ihre Masten legen müssen,
in
geht
Holland,
dann über die Autobahn, genau, geht ja, die Autobahn ist, unter ist, dem Wasserweg durch.
Ich habe ja mal ein Buch drüber geschrieben,
ja,
über diese England-Tour, wo wir dann auf dem ersten Jahr abbrechen mussten, weil einfach erst Sturm, dann war Flaute, wir hätten irgendwie 4 Tage nach Ramsgate motoren müssen.
Ja.
Und dann sind wir aber nach Amsterdam und von da zurück irgendwie und dann noch von der Seenotrettung abbürgen, weil der Motor war noch kaputt und Wasser liefert, naja, egal. Jedenfalls haben wir dann auch diese Steiner-Mast-Route gemacht, ohne vorbereitet zu sein. Wir hatten überhaupt keine Literatur. Und ich meine, wir sind von Den Helder erstmal los. Da sind wir nachts angekommen und sind dann irgendwie runter bis nach, also über Amsterdam auch, da sind wir noch reingefahren, waren wir noch im Sixhafen und ich meine, du kennst das ja hier, ja. Also ich kenne das aus Brandenburg, ja. Dann, weißt du, da ist nichts los. Die Schleuse ist auf, dann rufst du den Schleusenwärter an, ja, wir würden gern schleusen. Es ist irgendwie Mitte November, weißt du, so bei der Überführung. Ja, in einer dreiviertel Stunde schleuse ich wieder.
Genau.
Können Sie nicht jetzt, weil dann schaffe ich es noch echt im Hellen. Nee, erst dann, so denkst du, Alter. So, und da fährst du in den Helder los. Mal gucken, wie das hier mit den Brücken, weißt du, und dann steht in so, die ist natürlich in diesem Internet so, ja, da musst du vorher anfunken und bla. Nix. Du fährst und die machen einfach vom Weitem schon auf. Weißt du, du fährst, wir sind aber ungebremst bis nach, ich glaube, Sandam hieß das da unten, nach Amsterdam, da wo du auf dieses Ei fährst. Da war dann eine Schleuse, die war dann zu. Aber dann zwischendurch, weißt du, denkst du so, das ist jetzt eine vierspurige, vermutlich eine Autobahn, die sperren, weil wir hier als Brötchen durcheiern. Und dann kam das, was war denn das, wie hieß denn das, Naviduct?
Ja, so das, genau.
Das
so
hatten wir gelesen, genau.
Nicht Aquädukt, sondern Naviduct.
Naviduct, ja. Das ist ja so ein Wasserstraßenkreuz, wo du dann wirklich über die Auto oder über eine Wasserstraße überfährst. Ja, jedenfalls hat Jochen, da war Gregor noch mit an Bord und hatte, wir müssen da übers Navidrom. Der hatte den Namen nicht behalten. Und wir dachten die ganze Zeit, ich kannte mich wirklich null aus da. Und Jochen auch nicht. Da habe ich gesagt, was ist denn Navidrom? Weißt du, du wirst da mit Lichtwellen rumgeschleudert oder machst so ein Looping. Ja. Und dann fährst du dann unter dir die Autos und dann noch, glaube ich, noch ein Schiffchen. Das ist
so geil.
Das ist schon echt. Ich
versuche noch Fotos zu machen, um das irgendwie zu dokumentieren. Inzwischen gibt es ja auch, weiß nicht, schöne Drohnenaufnahmen, wo dann das Auto plötzlich verschwindet. Aber ich finde tatsächlich diesen Moment, wir sind ja auch mal mit meiner Frau mal einen schönen Turn, und zwar auf so einer BM-Jolle gemacht, die werden ja da ganz verbreitet gefahren, wo du ja nur so eine Persenning drüber ziehst und die aber natürlich perfekt in diese kleinen Kanäle da irgendwie auch gerade Friesland so reinpasst. Und dann ist dieser Moment, du fährst wirklich einsam da als einziges kleines Schiffchen auf so eine Brücke zu und denkst dann, oh, Brückenöffnungszeiten da und segelst, aber da war dann noch kein Motorbau und langsam hin. Und dann siehst du schon diese brausende, die Straße darüber, wo der Verkehr drüber
LKW hämmert. Und alles, ja, genau.
Genau, und dann von Weitem, und der kann eigentlich nur so deinen Mast sehen, da macht es schon ping, 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 die Schlanken gehen hoch und dann denkst du, ey, man muss sich jetzt beeilen und ein schlechtes Gewissen oder so, nee, alles gut. Früher war das ja noch ganz cool mit diesem Holzschuh, das hast du kaum noch irgendwie da, wo der dann, hast du dir noch so eine
doch, diese Klompen,
an der Angel hängt. Genau, da muss dann ein Gulden irgendwie rein. Ja, aber inzwischen, ich glaube, wir haben vor 3-4 Jahren nochmal einen Turn da gemacht. Da hast du dann auch oft so, wo du einen Knopf drücken musst, dass die das schon automatisiert sind. Also ist schon nicht mehr.
Ja, das ist in diesem, wo war denn das? Leo Warden oder wie das heißt?
Lem Warden gibt es.
Lem Warden oder irgendwie in diesen Städtchen.
Leuwarden,
ja.
Ja, genau.
Da war das, glaube ich, als wir da reinfuhren und dann standen die alle vor der Brücke. Die Brücke machte auf natürlich, so eine kleine Holzbrücke. Und dann warf mir da einer so ein Ding und habe ich erst gesagt, hat der eine Macke, der Typ? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich sag so mal, spinnt der? Da ist so ein Typ, ich habe mich total aufgeregt. Und dann rief einer hinterher, ey, du musst da Geld reinschmeißen. Ich so, in diesen Schuh? Ja, das wusste ich überhaupt nicht.
Das war immer mega hektisch, was meine Eltern, wenn wir von mir mit denen dann, hat gefummelt, hey, Kleingeld. Und dann war der, da baumelte der Kloppen da irgendwie vor der Nase. Und wo ist jetzt? Und das weiß ich noch. Mutter schrie, ey, hast du noch einen Gulden? Naja, das ist
aber schön, aber schön. Lustig, weil diese Brückenlegnummer, das ist... Mhm. Also den Mastlegenummer, ich habe das früher auch nicht gekannt. Du hast immer nur, manchmal siehst du mal, weiß nicht, auf der Ostsee auch ein Boot, die kommt dann wahrscheinlich aus Binnenrevieren, die so einen Bügel oben haben. Ja. Diesen riesen, das ist ja kein Jüttbaum mehr, sondern diesen Mastlegebügel, so ein Edelstahlding, was so einmal komplett vorne durch den Bug geht. Und so, ich kannte das, diese Jüttvorrichtung kannte ich nie. Und da so in Brandenburg ist es normal und jetzt denke ich so, auf der Schleuse ist auch, eigentlich ist das cool.
Kann helfen, also,
jetzt bei der kaputten, der Lindau
ist. Wollte ich gerade sagen, Lindau ist, ne, ist doch immer da, das ist doch eine ewig Baustelle, ich weiß gar nicht.
Genau, sowas ist mir jetzt völlig egal. Also, das ist mir, perfekt. Brücken sind mir wirklich glatte jetzt, da freue ich mich auch total.
Aber ich finde viel besser die Videos eigentlich, wo die das dann eben gerade so nicht schaffen, wo man einfach wunderschön mit dem Mast irgendwie gegen so eine Brücke dengelt oder so. Boah, oder so ganz, oder das gerade, man guckt ja, ehrlich gesagt, finde ich das auch immer spannend, wenn man irgendwo durchfährt. Selbst wenn das eine irre hohe Brücke da wie Fehmarn ist oder so, und du guckst trotzdem immer noch, passt das? Weil diese Perspektive halt so,
jedes Mal
so blöd ist, oder? Oder ist der Wasserstand vielleicht doch ein bisschen höher? Oder?
Nee, du hast Hund, ich glaube, das sieht man von unten nie. Nee. Da habe ich auch immer Schiss, denke ich. Selbst mit Digger unter das Ventpop,
so.
Und wenn du es von der Seite siehst, denkst du, Digi, da passen noch drei Boote über dich drüber. Also,
und es gab so ein Ding, da haben wir auch öfter darüber berichtet, es gibt irgendwie in Kroatien irgendeine Brücke, das ist einfach eine Abkürzung. Und bei jedem Charterschiff steht irgendwie ein fetter Aufkleber drauf, nicht durch diese Brücke fahren. Preveza, irgendwie sowas habe ich jetzt irgendwie gerade im Kopf, so den Namen. Und trotzdem, da stehen sie natürlich alle und die machen da irgendwie wird dann irgendwie auch Video, Fotomaterial, wo dann doch wieder...
Diese Katamaran.
Genau, meistens Katamaran, die dann so gerade mit dem Masttop, dann sieht so aus, ob er durchkommt, und dann oben so ein bisschen stehen, dann so, und dann gehen so die beiden Bugspitzen hoch, so ein Geräusch, wie das da so quietscht und ja, also man kann schon viel Mist erleben irgendwie, ne, auf dem Wasser.
Apropos Mist, ich frage mal Helge, was der dazu sagt.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan, hier ist Helge. Du hast ja gerade gefragt, ob wir irgendwas wissen, wie man einen undichten Beschlag wieder festmacht und auch dicht. Ich sitze hier gerade an Bord auf dem Weg nach England in Seeland, in den Niederlanden. Hier regnet es eben auch. Und wenn ich jetzt überlege, was mache ich, wenn ich einen Beschlag neu festmachen muss, auch vielleicht nur gedacht provisorisch, meistens halten die Provisoren ja ewig, dann würde ich das Westsystem G-Flex nehmen. Das ist ein Epoxy, das auch auf nassen Untergründen ganz gut haftet und eine sehr gute Verbindung zwischen verschiedenen Materialien herstellt. Also Metall und GFK zum Beispiel, wie bei dir. Oder bei mir wäre es Holz und ein Metallbeschlag. So, und wenn ich jetzt eine lose Schraube habe, dann werde ich erstmal versuchen, so weit wie möglich diese alte Sache da irgendwie sauber zu machen und loses Material zu entfernen. Und dann nehme ich das Westsystem G-Flex, ein super gutes, angedicktes Epoxy. Und dieses Material nehme ich dann und mische das Und wenn ich Glück habe und eine Spritze habe, dann spritze ich das in diese Bohrung und dann kommt meine Schraube wieder rein, nachdem ich die Schraube vorher auch nochmal so ein bisschen mit dem Material, mit dem angedickten Material so eingepinselt habe, sodass die Gewindegänge auch voll sind. Dann kommt es da rein und dann musst du nur noch ein paar Stunden warten, bis es ausgehärtet ist. Bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, über 15, ja, über 20 Grad eigentlich immer, ist das kein Problem. Hält ewig nachher. Und so würde ich jeden Beschlag eigentlich drauf machen. Mit dem G-Flex oder mit anderem Festsystem-Epoxy. Also, bis auf Weiteres erstmal. Schöne Grüße aus Seeland. Helge. Tschö.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, das war Helge. Jetzt kommen wir von Helge. Was könnte man? Helge macht viel so mit Carbon auch, weiß ich. SailGP wäre ja eine Überleitung von Helge zum SailGP, oder?
Ja, perfekt. Sehr lange daran rumgebastelt, oder?
Ja, habe ich seit Sonntagabend habe ich nachgedacht, wie ich das mache. Ich will jetzt endlich mal einen Grimme-Preis haben, verdammt nochmal. ja, SailGP, ich muss sagen, ich verfolge das, aber ich finde den Einstieg da rein nicht so richtig. Also ich könnte mich jetzt da nicht vorstellen, da den ganzen Tag zu sitzen und das zu gucken oder so lange wie es geht. Und ich hätte ich Reiz, da mal hinzufahren. Ja, wahrscheinlich schon, mal zu gucken. Aber es ist ja gerade so, ich habe jetzt heute so ein Interview mit dem Russell Coates. Der hängt da mit drin irgendwie, oder wie war das ja, ne?
Der hat das quasi gegründet mit, ne? Also er ist seine Idee, der versucht das sein Leben lang schon sowas auf die Beine zu stellen, hat dann mit Larry Ellison dann auch einen Geldgeber gefunden und naja, die haben das quasi zusammen auf die Beine gestellt.
Ja. Geld wird da sein. Aber es wird jetzt immer, also ich habe das ein paar Mal gelesen, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie das. Die jetzt so auf Vettel steigt damit ein und dass die jetzt davon irgendwie, die wollen jetzt das große Ding draus machen, was irgendwie alle gucken, also weltweites Event und sowas. Ich bin da, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin da skeptisch, weil ich habe auch in dem Interview hat der Kutz gesagt, dass ich glaube 10% der Besucher überhaupt nur so Race-Fans sind. Und da klingeln bei mir die Alarmglocken, wo ich sage so, naja, die Frage ist, kommen die nochmal wieder? Also gucken sich das jetzt jedes Mal an? Werden die jetzt Fans oder haben die einfach mal gesagt, ach komm, wir gucken mal ein paar schnelle Boote an, gehen da mal hin? Ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen, dass das richtig ein Format wird? Nächstes Jahr ist das fünfte Mal, glaube ich.
Ja, genau.
Wo man dann so wie bei der Formel 1 morgens aufsteht und sagt, guck mal, der Kemmling mit seiner T-Online, fährt er jetzt mit.
Naja, das ist okay, so ein Ding, das ist eine andere Generation, oder? Da würde ich nicht mehr mit klarkommen irgendwie. Aber diese Art des Segelns, das ist ja auch eher die Frage, findet man das eigentlich cool oder ist das irgendwie spannend? Oder ich versuche auch immer sehr unvoreingenommen ranzugehen und ich kann es auch überhaupt nicht ab, wenn die sagen, oh, früher die America's Cupper, die, wenn die dann noch so, oh, das sieht so toll aus und diese
Linien. Ja, das finde ich auch Quatsch.
Und dann hast du dir das immer angeguckt. Ich meine, ich habe das cool gefunden, weil ich habe auch damals Match Race, fand ich total spannend und dann da kannst du wirklich so diese Feinheiten und der ist jetzt eine Millisekunde früher gewendet und hat den untergewendet. Das ist ja wieder so eine Art Schachspiel, aber du kannst im Grunde das alles so ins mega, mega Zeitlupe spielt sich das dann ab. Und klar, Spritzwasser. Und ist es das denn jetzt eigentlich noch? Also die Leute, die dann immer sagen, oh, das war früher alles so toll, das ist ja totaler Quatsch, war es ja nicht, wird immer diskutiert. Und deshalb mit diesem, ich glaube, wo er darauf hinweist, mit diesen 10%, er sagte genau, dass tatsächlich 90% sind sehr segelinteressierte Leute, aber das Produkt, also das eigentliche Wachstum, versuchen sie tatsächlich genau bei diesen 10%, die es jetzt schon gucken, die da einfach so hinfahren und sagen, wow, ich will Action sehen und wenn was übers Wasser ballert, muss ja keine Regatta sein. Wenn die Dinger, ich habe es ja ehrlich gesagt auch noch nicht live gesehen vor Ort. Das nächste war, glaube ich, in Kopenhagen war ein Event, also weil die Dänen dann Heim-Event hatten. Da hätte man sich das auch in der Nähe hier angucken können oder in Frankreich, Italien, aber hier so richtig in der Nähe war es dann eben auch noch nicht.
Wann hätte ich mal in Hamburg auf ein Gastspiel?
Das war ja nicht, jetzt hätte ich schon wieder Sail Grand Prix, das ist ja gar nicht, das war ja diese, auch die Katamaran-Serie, wo sie die ganzen Stars irgendwie drauf rumgefahren sind, aber es waren ja, die wollten nicht, irgendwann sollten die nachher dann fahren, Extreme Sailing Series, jetzt habe ich's.
Ja, stimmt.
Das war also, das war ja im Grunde das Gleiche, das hat, das, ja, Gleiche sagt man, aber dann, wo haben sie eben Foils dran gebaut? Und dann sollten die fliegen, aber ich war selbst mit drauf als Journalist tatsächlich im Hamburger Hafen und bin dann, weiß ich nicht, mit so einem Franzosen, der ist erstmal stumpf gegen die Spundmauer gefahren, aber nicht, weil er so schnell, sondern weil so wenig Wind war, dass er das Ding gar nicht mehr manövrieren kann. Und die Dinger fahren, wenn sie nicht richtig fliegen, dann fahren sie ja auch nicht, dann treiben die ja da. Multi halt sowieso wirklich rum, dann hast du noch Strömung gehabt. Also das war zwar ein Spektakel, es gab ja auch erste und zweite und wenn dann mal einer eine Böe kriegt, dann fliegt er natürlich rum, aber das sind schon immer wieder Versuche gewesen, auch Segelsport den Zuschauern nahbar zu machen. War auch eine Zeit lang wirklich sehr guter Versuch. Aber wenn man das vergleicht, was die damals versucht haben, die vielleicht auch die Pioniere waren und was sie jetzt daraus gemacht haben, das ist schon nicht vergleichbar. Tatsächlich hat es jetzt wirklich Aussicht auf Erfolg, beziehungsweise hat schon Erfolg, wenn wir auch jetzt gerade die Zahlen da veröffentlicht verkaufen, aktuell Teams für 40 Millionen, 45 Millionen und das wird ja nun bezahlt. Also das macht ja keiner nur, weil da irgendwie jetzt, Liebhaber ist oder wie viele Rennsportereignisse, Segelrennsportereignisse, sag ich mal, die TP52-Serie, auch toll, diese Boote, ich sag jetzt auch mal wie früher, aber die ballern ja auch gut.
Aber wodurch finanziert sich das denn, die ganze Sache?
Ja, durch wenn du sagst, die...
nicht durch Liebhaber.
Nee, das, wenn da jetzt erstens die Aussicht auf die Zukunft, das ist jetzt, also irgendwann geht's dann auch mal drüber.
Ach, das haben möchte jetzt ich auch mal, dass mich die Aussicht auf meine
Zukunft finanziert. Nein, es geht ja um Fernsehrechte. Es geht ja um Fernsehrechte, das ist tatsächlich die Richtung, wobei im Moment sieht es alles ja noch auch frei per YouTube zu sehen. Aber wenn
und jetzt komme ich wieder als Kritiker reingegrätscht. Ich habe geguckt, 411.000 hat der Kanal Abonnenten.
Ja.
Das Highlight-Video ist 5.600 Mal geguckt. Das kriege ich nicht zusammen mit Millionensummen, weil das ist, weißt du, darüber lachen irgendwie Bibi's Beauty Palace und Rezo lachen über solche Zahlen. Und da frage ich mich so, also ich finde das ja super. Ich will stundenlang gucken, das ist total spektakulär.
Mhm.
Ich komme jetzt nicht so rein wie zum Beispiel damals bei dem America's Cup, glaube ich, war das 2013, da haben wir Public Viewing mit den Strandseglern gemacht und du hast den ganzen Tag an dieses nächste Rennen gedacht, weil das war so krass neu, auch diese Medienaufbereitung und so. Da komme ich jetzt irgendwie nicht so richtig ran. Also die Marke war es wahrscheinlich für dich an mir liegen.
Nee, aber es ist ja auch noch nicht da. Ja.
Nee, und ich frage mich, boah, bei den Millionen so, mit denen der rumschleudert, da müsst ihr ja richtig Kohle einnehmen. Also da müsst ihr ja richtig Fernsehrechte, also auch richtig, richtig gut. Und ich, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, der große Fernsehmogul wäre, würde ich mir angucken, was haben die bei YouTube? Na gut, 411.000, dann kann ich auch lieber Frühstücksfernsehen machen.
Ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Also die haben zum Beispiel inzwischen, wenn die zu den, also nächstes Jahr soll ja auch Deutschland, das ist im Grunde die Nachricht ja auch für uns. Also ich glaube auch, ich sehe das oder das, was du erzählst, das geht jetzt mir nicht so, aber das ist natürlich so. Hier in Deutschland haben wir noch nicht die Reichweite. Wir haben zwar jetzt ein deutsches Team, Das segelt auch noch nicht so gut, dass man da jetzt sagt, okay, wow, da fieber ich jetzt jedes Mal irgendwie mit, aber stark, da haben wir uns immer gewünscht, dass jemand da irgendwie auch mitspielt aus Deutschland. Jetzt gibt's nächstes Jahr ein Event in Deutschland, auch gerade, weil das deutsche Team
jetzt anfängt. Wo denn? Weißt du wo?
Ja, das ist tatsächlich noch ein Geheimnis. Wir haben
auf dem Lippesee.
Auf dem Müggelsee.
Auf dem Lippesee da.
Lippesee.
Ja, wahrscheinlich.
Man weiß es eben nicht. Ne? Aber sind wir wahrscheinlich wieder jetzt Warnemünde, Travemünde, Kiel. Da schließt sich der Kreis, keine Ahnung. Aber ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie Kiel ist. Und ich versuche es tatsächlich, beobachte das schon ewig, diese ganzen Versuche segeln als Zuschauersport irgendwie überhaupt präsentieren zu können. Russell Coutts hat tatsächlich fast sein ganzes Leben damit verbracht, was der schon alles versucht hat. Und ich finde tatsächlich das, was er da jetzt hingebaut hat, das ist hier noch nicht angekommen, aber ich halte das für eine ganz große Chance. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und gerade diese 10%, die eben nicht Segler sehen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber das kann ich mir schon vorstellen. Das versuchen sie auch, weil sie sagen, okay, wir machen, zeigen zum Beispiel jetzt nicht mehr Knoten, sondern wir zeigen KMH, dass das jeder verstehen kann. Mhm. Und wenn du da diese, naja, man muss es ja so aussprechen, da passieren halt irgendwelche Crashes und da Halbcrashes und dann hast du da auch irgendwelche Typen, die sich irgendwie ein bisschen anmaulen oder, also schon Content, der da produziert wird und jetzt am Wochenende war, deshalb sprechen wir auch drüber, weil es ja im Grunde das Finale war, und wenn da um 2 Millionen Dollar ein Rennen gesegelt wird, dann sagen auch die Segler, was für ein Schwachsinn, der Spanier hat gewonnen, die wirklich nur mal eben so in dieses Dreierfinale, die ganze Saison eigentlich auch nicht, okay, die haben 2 Rennen gewonnen von 13, aber waren eigentlich nicht auf Augenhöhe mit den anderen. Das haben sie das irgendwie auf der letzten Rille geschafft, da in dieses Finale zu kommen, das über diese gesamte Saison erscheint, ein Rennen. Und da geht es um 2 Millionen, das gewinnen sie dann. Das ist natürlich spannend für den Zuschauer, weil das versteht dann auch jeder. Aber sportlich, das sagt dann auch der Segler. Ich habe letztens noch getroffen hier unseren Windsurf-Weltmeister Sebastian Kördel. Und die haben ja tatsächlich olympisch auch inzwischen so ein System, dass die ein Finale nachher fahren, nach irgendwelchen Vorausscheidungsgeschichten, wo dann, glaube ich, ich weiß nicht, ich verwechsel es immer mit den Kitern, bei einem sind 4 im Finale, bei anderen sind 3 im Finale. Und dann erzählt nur dieses eine Rennen, obwohl du kannst die ganze Woche gut gesegelt sein, musst dann nur unter diese Top 10 erstmal kommen.
Ja, das habe ich mich gefragt, irgendwie so, also das habe ich wirklich gedacht, so, ich habe das Reglement erstmal gar nicht verstanden.
Jetzt beim CellGP oder beim?
Ja, genau.
Ja, genau.
Erstmal dann, die Franzosen waren gar nicht mehr dabei, obwohl die ja vorher irgendwie total gut waren.
Genau, und um die ging es ja auch. Und das ist auch der eigentliche Drama, was da jetzt passiert ist, ist ja eigentlich, dass die Franzosen hatten die Chance nochmal in dieser, also es ist im Grunde so eine Liga wie bei einer Fußball, dann hast du nach 18 Events hast du eine Tabelle, da ist es jetzt nach 13 Events und wer in der Tabelle von allen Events am Ende unter den Top 3 ist, der darf dieses eine Rennen fahren um 2 Millionen Dollar. Das ist so diese Kulmination der Geschichte. Und die Franzosen waren tatsächlich ganz, die hatten die einzige Chance nochmal mit den Spaniern, da diesen Platz, den dritten Platz im Finale zu belegen, weil die Neuseeländer waren schon durch, die waren so weit vorne, Australien auch so gut wie. So, und dann haben die sich gemessert und Frankreich war, es ist so geil gesegelt und dann haben sie sich, hat er einmal, Alter, wenn ich dieses Video, das musst du dir mal angucken. Also die haben einfach mal nicht gesehen, den anderen. Du denkst mal, die ballern aufeinander zu und Wahnsinn. Denkst, der muss doch da mal ausweichen. Und dann siehst du diesen Typen, der sich da einmal so nur duckt, ne? Und wieder, hast du den gesehen? Wieder das Foul quasi von dem Franzosen, irgendwie so über dem Kopf schwebt.
Muss man aber sagen, da, wenn er den getroffen hätte, hilft ducken da auch nicht mehr so richtig.
Nee, der.
So, also, aber Wahnsinn.
Ja, das ist natürlich das Spiel mit dem Feuer auch, was die natürlich, aber das ist ja auch die Faszination Formel 1, wenn dann doch sich mal wieder einer überschlägt, keine Ahnung. Es darf nur keine Toten geben, aber wenn das so am Rand ist. Und die haben inzwischen auch, also die Franzosen sind dann wegen dieser Nähe, also wegen dieser Kollision, haben dann in dem Rennen, in dem Event 12 Strafpunkte bekommen, glaube ich, und für die Saison nochmal 8 Strafpunkte und waren damit komplett draußen. Also das war, also insofern, die wollen nicht, dass es dass sich die Boote crashen, sonst würde man das auch anders machen. Aber das ist natürlich Nervenkitzel und dass sowas da passiert und auch sportlich ja anspruchsvoll. Das sind ja die Besten. Das Interessante finde ich ja auch, es ist ja eine krasse Konkurrenz zum America's Cup.
Ja.
Aber niemand nennt das. Also es ist so wie der, wie ist das bei Voldemort, der Name dessen, der dessen Name nicht genannt werden darf oder sowas. Also bei Harry Potter, wo sie dann immer sagen, ah, okay, das ist diese, der böse Gegner. Und das, man muss es ja sagen, die Leute, die da jetzt segeln, auch Russell Coutts ist natürlich mit dem America's Cup aufgewachsen. Ja. Die haben dann den America's Cup verloren in Bermuda, hat Larry Ellison. Und die Boote, die mit denen da gesegelt wurde, in Bermuda beim America's Cup, das sind ja die, die jetzt da diese F-50-Katamaran sind. Bisschen aufgemotzt, ein bisschen verändert mit den Flügeln. Weil danach die Neuseeländer den America's Cup gewonnen haben, sagen, nee, wir dürfen jetzt wieder eine eigene Bootsklasse machen. Wir wollen auch alles das nicht machen, was vorher Russell und auch Larry Ellison quasi da mit eingeführt haben, sondern wir wollen das Rad jetzt wieder neu erfinden. Deshalb gibt es diese komischen Krakenfäuler da, Einrümpfer. Das ist ja auch alles nicht schlüssig. Und jetzt sind aber tatsächlich die besten Segler der Welt, die America's Cup segeln. Also auch, wer ist denn da jetzt Russell? Nee, hier Nathan Outeridge, der jetzt gerade für die Schweizer da gesteuert ist und da auch immer irgendwie letzter wird, ist aber der zweite Steuermann beim Team New Zealand. Ne? Also die jetzt dann im America's Cup in Barcelona segeln. Und die haben jetzt beim nächsten Mal ja zwei Steuerleute, einen für Backbord, einen für Steuerbord. Und er ist der Oberstar neben Peter Burling, der jetzt der auch Dritter geworden ist jetzt, also in der Saison auch die ganze Zeit eigentlich überlegen gesegelt hat. Also das sind die gleichen Player, zwei verschiedene Spielorte, Spielgeräte. Und ja, irgendwie bekriegen sie sich natürlich, aber...
Ja, wollte ich fragen, ist denn da hinter den Kulissen, wird da gezickt oder mögen die sich nicht oder wie...
Ja, es kommt nicht so richtig raus. Ne? Also sie leben jetzt miteinander. Ich finde es nur irgendwie ein bisschen doof, dass, wie gesagt, keiner nirgendwo wird erzählt, dass der eine da eben jetzt auch segelt. Also Ben Ainslie, der hat ja auch ganz lange CLGP gesegelt, bevor er jetzt den zweiten Steuermann dran gelassen hat für den America's Cup. Eigentlich damit der für den America's Cup auch ein bisschen Segelerfahrung, also Rennerfahrung bekommt, nämlich auf dem Katamaran nun wieder, weil er ist dann hier Giles Scott, der Finn-Doppel-Olympiasieger, der segelt halt, der steuert halt die Dinger normalerweise nicht und jetzt macht er als Spielfeld, hat er quasi den Cell Grand Prix, damit er für den America's Cup nachher besser ist und das steckt da alles mit hinein, aber ob die jetzt also die zicken da hinter den Kulissen möglicherweise, das glaube ich schon, dass der, aber da ist bisher öffentlich ist da nichts ausgetragen worden und jeder versucht, glaube ich, da ja das irgendwie hinzukriegen für sich und auch ja die Kohle. Also wenn du das angesprochen hast, ich meine, die sind jetzt auch im nächsten Event wieder zweimal da bei den Emiraten. Soll vielleicht sogar ein emiratisches Team, also ein Dubai-Team sogar geben. Ja. Die zahlen da alle Geld für und auch einen Austragungsort, wenn Kiel das tatsächlich haben will. Das habe ich jetzt.
Ja, die Städte habe ich gelesen heute, haben die Hälfte dieses Budgets gezahlt, ne?
So genau. Genau. Sowas, genau. Oder werden die jetzt zahlen?
Oder, also, ja, werden. Haben die oder werden sie?
Also ich glaube, genau, am Anfang haben die das noch, hat das Larry Ellison noch alles bezahlt und jetzt sollen sie die. Sollen das die Städte zumindest die Hälfte irgendwie bezahlen, damit sie überhaupt in die Auswahl kommen. Und naja, und das ist schon alles irgendwie schlüssig, besonders wenn da, die sind ja durchaus, ist so eine in den USA so eine mit einem 100-Millionen-Projekt eine Vermarktungsfirma eingestiegen, also die da auch hinterstecken. Ne? Also ist jetzt nicht, dass sich da einer was ausdenkt und dann, ja, man muss sagen, wie gesagt, wir waren eben, habe ich TP52 erzählt, das sind ja die Eigner, die selber steuern, die das auch selber bezahlen, die auch selber die Millionäre sind. Ja. Genauso wie beim America's Cup, das sind die, der Bertarelli, der Bertelli, die finanzieren, das ist nicht sustainable, also wirtschaftlich. Und hier wird das jetzt tatsächlich erstmals versucht und da drängen sie tatsächlich auch manchmal ein bisschen nervig drauf, wenn nach dem Motto, ey, ihr habt kein Geld, ja, da stehen schon das nächste Team, nämlich jetzt soll Italien kommt ja, Brasilien kommt, wir haben aber nicht genug Boote, dann fliegt ihr eben raus, wenn ihr nicht, Larry hat keine Lust mehr, das euch noch zu bezahlen. Ne? Also selbst die Franzosen, von denen du sprachst, die stehen wohl irgendwie, vier Teams stehen auf der schwarzen Liste, das ist so ein bisschen die Reise nach Jerusalem, wenn wer nicht genug Argumente, auch finanzielle Argumente bringt, der fliegt raus. Im Moment scheint das die Kanadier sein zu können, weil da irgendwie, da war ein Investor drin, der ist aber schon wieder abgesprungen, weil er keine Kohle mehr hatte oder weiß ich nicht. Also schon und erstaunliche Themen, die es so vorher nicht gab. Und ja, ich glaube, nächstes Jahr wird das auch hier zu lernen, gerade mit dem deutschen Event und mit einem deutschen Team, das dann wahrscheinlich auch besser, sportlich besser auftrumpfen kann, weil die auch mehr Trainingszeit bekommen. Das ist schon alles irgendwie schwierig da. Naja, dass sie dann einfach da auch sportlich für Schlagzeilen sorgen.
Also, Vettel bleibt dabei, weißt du das? Ja, wahrscheinlich.
Ja, also der hat die Investitionskohle bezahlt, wenn ich das jetzt gelesen habe, so ein Team kostet, also das US-Team ist für 35 Millionen verkauft worden, das deutsche Team ist ja vorher gekauft, das war wahrscheinlich, also die Dänen sind scheinbar für 20 Millionen, also wahrscheinlich lag das deutsche Team dabei bei 30 Millionen, die das dann investiert ja, gut, haben.
Bei Vettels ist ja Geld da.
Ja, das müsste man eigentlich denken. Ne? Aber es hat ja noch einen Partner da, Riedle, der hat auch einen Unternehmer, der da mit drinsteckt, der auch für die Optik tatsächlich, der macht so macht auch Übertragungstechniken und im Audiobereich sind das wohl Spezialisten. Also die haben da schon finanzielle Interessen auch und also im Sinne für sein Business. Also da, ja, erstaunliche Themen und ich glaube aber, das war deine Eingangsfrage, ich glaube schon, dass das Potenzial hat.
Das hört sich auf jeden Fall spannend an und vielleicht ist es sogar klug, in Deutschland so ein Event aufzuziehen, weil ja, dann werden natürlich irgendwie so, wenn ihr das klug angehst, TV-Stationen schon sagen, okay, oder TV-Sender, gut, da schicken wir mal ein Team hin, ne, ja, und machen da was drüber. Und wird das natürlich nun noch interessanter, wenn da das interessiert ja keinen, wenn so ein Team, ein deutsches Team in San Francisco fährt. Aber wenn natürlich in Deutschland ein deutsches Team fährt, mit Vettel auch noch als der große Mäzen dahinter,
ja,
dann wird es natürlich schlüssiger und interessanter. Also vielleicht, also ich würde es mir wünschen, dass sowas mal geht.
Ja.
Und dass man, das, ja, dass man sich auch mal abends vom Hotelspiel gucken, treffen, das passiert dann nicht. Mir fehlt halt so ein bisschen die Fantasie, wie gesagt, nach vier Seasons waren das jetzt, ne, insgesamt.
Ja, also, ja.
Da war ich heute wirklich schockiert, als ich gesehen habe, dieser YouTube-Kanal 400.000. Ich meine, wir sprechen immer weltweit, ne? Das ist ja nicht der deutsche YouTube-Kanal, sondern das ist ja der offizielle YouTube-Kanal.
Ja, aber es ist eben nicht, wie gesagt, die vergeben ja Fernsehrechte schon an alle. Also hierzulande wird das ja auch, wo wird denn das?
Ja, aber du siehst das, ich will noch darauf hinaus, dass du so ein Potenzial abliest. Und das ist 411.000 ist erschreckend wenig. Weißt du, wenn ich morgen Hundefilm poste, habe ich mehr.
Ja, das ist wohl richtig. Ja. Aber die kommen wohl auf ihre Zahlen, weil irgendwie muss das ja stimmig sein. Also da müssen wir jetzt nochmal genau in die Mediadaten irgendwie reingehen. Und das ist ja eben nicht der einzige Kanal, weil sonst wäre das ja alles nicht schlüssig. Dann reden wir jetzt ja über Quatsch. Und wieso wird's dann, kannst ja auch andersrum drehen, wieso wird ein Team, die sagen jetzt für 40 Millionen verkauft, die nächsten, das wird ja sonst keiner zahlen, wenn das nicht businessmäßig passt. Weil also diese Liebhaber, sagen wir mal so, die sonst sich im Segelsport tummeln und die so bestimmte Serien am Laufen halten, die sind da jetzt nicht dabei. Und das ist eigentlich für sich jetzt ein Zeichen, dass es irgendwie funktioniert, aber frag mich nicht. Ich bin ja auch nur wie du als Fan. Also ich habe mich tatsächlich, ich war am Wochenende dann nun selbst segeln und habe dann abends mit Zeitverschiebung war 23 Uhr 21 begann die Übertragung und dann habe ich mir das dauert ja dann, ich glaube, eine Stunde, da sind die immer durch. Das sind zwei Tage oder anderthalb Stunden oder zwei, weiß ich gar nicht. Die fahren ja kurze Rennen, sind ja, weiß ich nicht, 10, 11 Minuten oder so. Nee, Quatsch. Ja, doch in dem Bereich. 12 Minuten ist ein Bundesliga-Rennen, aber das sind kurze Rennen, wo sie dann mehrere hintereinander und gerade Fleet Races, wo dann sich 10 Boote die, da um die und nächstes Jahr dann 12 oder vielleicht sogar bald 13 durch die Gegend ballern da. Das gucke ich mir schon an. Also das und habe das mir da auch einen Wecker gestellt und wollte nur ja nicht zu spät dann losgehen. Also ich habe am nächsten Morgen mir den Rest angeguckt. Naja, aber okay. Da ich
vielleicht muss ich es auch mal machen. Ich,
ja, muss man ja. Da, ich glaube, das kann man, wird ja auch nicht erzwungen und das kann man auch nicht jetzt herbeireden. Vielleicht
fahren wir nächstes Jahr gemeinsam hin.
Ja, das auf jeden Fall, genau. Und dann ballern wir mal selbst mit dem Ding durch die Gegend.
Genau, Schönstein oder Meer. Oder ja. Dümmer, wo sie dann sind. Machen wir das. Jetzt ja. Haben wir noch ein Thema. Vorher kommt, passend zum Thema, noch eine kleine Wir haben jetzt gerade über so viel Geld gesprochen, das machen wir jetzt auch.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
So, von Sekomar der Weg zum nächsten Thema ist nicht so weit. Kam heute die Geschichte mit dem, das finde ich total tragisch, mit diesen beiden, diesem Siegel-Ehepaar, die tot in ihrem Gummibeiboot angespült wurden, ne, gefunden wurden. Vom Boot fehlt jede Spur von ihrem Schiff.
Ja.
Seit 18. Juni vermisst, also sie waren schon vermutlich lange in diesem Dinghy unterwegs, ne?
Ja.
Weißt du, ich hab heute mal recherchiert, was ich da so finde. Ich fand halt ein bisschen so, boah, dann liest du irgendwie, ich glaube, du hast es auch geschrieben, dass es da Theorien gibt, ein Frachter ist drüber gefahren, weißt du, wie die darauf kommen? Es war wohl in der Zeit, als der den letzten, der hat ja auch so Social Media, YouTube und alles Mögliche, als er die letzte Nachricht angesagt hat, waren halt irgendwie 15 Knoten Wind, 2 Meter Welle, das war halt nicht viel, die waren ja auf dem Weg auf die Azoren, glaube ich, ne, richtig?
Genau.
Und
von es wäre aber schlechte, aus, ne?
Schläber, genau, wäre aber schlechte Sicht. Und das war am 15.06. und seit 18.06. gibt es wohl gar nichts mehr von denen oder seitdem sind sie vermisst gemeldet oder so. Das war das Letzte, was er von sich hat hören lassen. Und jetzt gab es eine Vermutung, ja, es könnte ja sein, wenn schlechte Sicht war, Nebel, dass da ein Frachter drüber gefahren ist. Und der Nächste schreibt, ja, vermutlich wurde ein Frachter drüber gefahren. Da siehst du mal, wie so ein Weg geht. So, das weiß überhaupt niemand irgendwas, was da passiert ist.
Natürlich nicht.
Ich habe von den kanadischen Behörden gelesen, dass das, naja, wenn die da jetzt länger drin waren, das sind schon auch keine, das ist auch kein lustiges Revier da oben. Wenn du da jetzt in so einem Beiboot rumeierst, das ist auch nicht spaßig. Tragisch finde ich die Geschichte. Also es ist eh immer tragisch, aber so denkst du, wie was für ein Horror, wenn du dann in deinem Beiboot eingespült wirst. Und von diesem Boot fehlt jede Spur.
Ja, eben, ne? Das ist ja auch das Wahnsinn. Da, klar, überlegt man dann, wie sowas passieren kann. Aber ich fand tatsächlich genau auch die Lebensgeschichte so, die haben ja offenbar ja um dieses Boot herum, um dieses Projekt, also er war 70, sie war 60. Haben auf diesem Schiff geheiratet, ja, müssen sie sich ja irgendwo in England an einer Bushaltestelle kennengelernt haben wohl, weil sie gerade in England war oder vor Ort war, um eine Niere an ihre Schwester zu spenden, also wahnsinnige Geschichte. Ja. Und dann haben sie auf dem Schiff, glaube 2016 erst geheiratet, also sich da irgendwie kennengelernt und dann offenbar beschlossen, dann als Rentner halt Langfahrt-Turns zu unternehmen und dann eben auch drüber, ich meine, sind ja jetzt keine großen YouTuber, aber die...
Er war aber schon erfahren, ne? Der hat schon mehr gemacht, ne?
Ja, genau, das sehe ich, genau, die sind ja auch dann zusammen vorgefahren. Ich stelle mir das so vor, er hat das, glaube ich, schon zusammengebastelt, das Projekt, und sie fand das wahrscheinlich total oder gut in dem Moment und haben sich darüber dann beschlossen, das irgendwie zusammenzumachen. Und dann waren dann so Feuer und Flamme, und wie man das ja so kennt, diese Lebensgeschichten, wo man ja immer sagt, oh, ja, ich mache erstmal einen Job und dann habe ich mein Schiff und dann irgendwann fahre ich dann halt los und erfülle mir den Traum, ne? Und der war ja nicht nur, dass er jetzt irgendwie liegen wollte, hat er ja auch noch irgendwie so ein Energieprojekt da, ne? Das sagte, ohne fossile Brennstoffe, oder das alles mit Solarpanelen da irgendwie. Also ist noch eine Idee mit dahinter. Ja, und dass das dann irgendwie so zusammen kommt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ist dann besonders traurig, ist ja auch Quatsch, aber.
Es ist so eine typische, es ist so eine Geschichte, die da kann, glaube ich, auch, gibt es nicht viel mehr als auf See, wo sowas passieren kann, weil es kann ja sein, dass sich das nie auflöst, wie das dazu gekommen ist. Und meistens hast du das ja bei sowas, hast du das so Geschichten, die aufgelöst werden, bei Flugzeugen, die über Meer abstürzen und die du nie findest. Aber hier findest du ja sogar noch irgendwie Leute in einem Boot. Also man weiß ja nicht, man mag sich gar nicht vorstellen, wie lange die da drin ausgeharrt haben. Und ich meine, so wie schnell Schiffe sinken können, das haben wir in der letzten Zeit ja sehr oft mitgekriegt. Mhm. Also bis hin zu, ich meine, frag mal Martin Daldrup, mit dem ich ja mein Interview geführt habe.
Genau.
Das geht dann ratzfatz, also muss nicht ein Frachter drüber geballert sein, wo ich mich auch frage, so.
Stimmt.
Der wird das ja schon merken, und gibt es da draußen Frachter, die dann, oh, ich sag mal nix, ich habe ein Segelboot überfahren.
Aber merkst du das? Das ist ja nochmal eine andere Frage.
An einem Frachter?
Ja, der Frachter selbst, klar, die müssen ja, okay, normalerweise haben die ja auch ein Signal und AIS und all, ja, das weißt du natürlich.
Ein bisschen rumsen tut schon in so einem Boot, glaube ich, wenn der in so einen. Oder? Ja. Na, Contender wird es jetzt nicht merken.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn du darüber nagelst irgendwie, ja, es ist ja auch.
Ja, es ist halt alles Hypothese.
Ich stelle mir nur vor, wie kann, okay, wenn wir jetzt wieder beim Spekulieren sind, wenn der da drüber fährt, dann wieso wird denn gerade das Gummiboot, und wieso schaffen die das da genau reinzuspringen? Und weil normalerweise wird, ich habe am Anfang auch gedacht, das wäre irgendwie ein Übersetzungsfehler, dass sie in der Rettungsinsel waren, aber das wird ja vielleicht auch erklären, ja, weiß ich nicht, sind die denn da drin verhungert, oder waren die so lange in der Rettungsinsel?
Naja, kannst du ja ausrechnen. 18.06. vermisst, dann sind die ja wohl auch gesucht worden. Es hat niemand was gefunden. Die haben, glaube ich, mit dem Helikopter gesucht oder so, habe ich mit dem Flugzeug. Aber jedenfalls haben die auch in der Luft gesucht. Bitte?
Das komplette Programm, glaube ich, ja.
Aber es gab keinen Anhaltspunkt auf ein Boot, was irgendwo. Also sie haben überhaupt nichts gesehen. Lustigerweise, ja gut, so ein Gummiboot siehst du wahrscheinlich dann auch nicht. Das treibt ja auch schnell ab, wenn du ein bisschen Wind hast. Also in dem vermuteten Gebiet, so hieß es, da haben sie geguckt und da haben sie nichts gefunden.
Aber das war ja auch lange nicht klar, weil die nicht, ich glaube, die wussten ja auch nicht.
Das ist ein Monat her.
Ne? Wo ist das vermutete Gebiet, wenn die, ich glaube, viele haben ja auch gesagt, okay, nein, die müssen uns
nicht vermisst. Er hat ja einen Post abgesetzt.
Ja.
Er hat ja am 15. wohl noch einen Post abgesetzt und gesagt, wo sie hinfahren. Und daraus errechnet sich ja ungefähr, wo die sein könnten. Dann haben sie aber keinen gefunden.
Ja.
Und wenn du jetzt bedenkst, 18.06., heute ist der, also jetzt noch mal einen Monat später, jetzt setze ich mal einen Monat ins Gummiboot.
Ja.
So, da ist nicht viel mit. Aber man mag sich, ich habe dann heute so, es ist halt furchtbar, wenn du denkst, so, sind die dann zusammengestorben, einer zuerst, ich möchte das gar nicht ausmalen, Horror.
Nee, genau, das war die Geschichte, wo ich auch dachte, oh, meine Güte. Naja, ja.
Ja, mal gucken, aber es ist halt so, es ist halt, wie es ist. Man muss immer, man darf diesen Respekt da draußen nie verlieren.
Ja. Ja.
Und ich meine, es ist lustig, ich bin gerade in den letzten Zügen für ein Buch, was ich schon länger darüber schreibe. Das ist was übers Fahrtensegeln, wo ich so, auch so, weiß nicht, ich habe das, glaube ich, genannt, irgendwie Geschichten, also Fahrtensegeln, dann Geschichten, Anekdoten und Gedanken unterwegs. So, und habe dann auch mal geschrieben, wie das eigentlich, ich werde immer so aufgefallen, ich meine, ich, das ist immer, habe ich auch geschrieben, das ist manchmal peinlich, wenn mich Leute fragen, wie ist denn das, wenn man so lange unterwegs war, also habe ich heute noch teilweise, so mit Ostsee, wo ich sage, naja gut, ich bin, weißt du, 5 Monate am Stück, dann wieder Winter und dann wieder 5 Monate am Stück, also ich war ja nie wie ein Weltumsegler, aber
ja.
Trotzdem weiß ich das auch, dass ich immer vorher, da hat mir auch, das habe ich mal in so einem Buch beschrieben, so mein Gefühl die letzten Tage vor der Abreise. Ich bin dann immer einhand unterwegs gewesen mit Hund und so. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht. Also ich habe mich dann von meinen Freunden verabschiedet. Nicht so, vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber natürlich so, ey, schönen Sommer. Das schwingt natürlich mit, dass du sagst, ach, fuck, irgendwie, dieses Jahr ist Fußball-WM. Hätte ich auch schon gerne mit dem mal draußen kicken geguckt und dabei selber gebolzt und ein bisschen ein paar Bier getrunken. Ist halt nicht so, ich will auch auf See und dann hast du aber schon, ich habe das jedenfalls schon so gehabt, und das wurde mal so sehr ins Lächerliche gezogen, so, dass ich denke, naja, also es kann natürlich auch passieren, dass ich gar nicht wiederkomme, weil diese Gefahr besteht da draußen immer. Also, jetzt hatte ich 18 Fuß, die besteht aber auch mit 35 Fuß, auch nur, wenn du nach Maastal fährst. Also, ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass was passiert. Also, der Prozentsatz von denen, die, wo es nicht gut ausgeht, zu denen, die unterwegs sind, ist ja auch verschwindend gering. Aber na klar, du bist natürlich da draußen und da kann immer was passieren. Und ich finde, dieses Jahr ist es irgendwie, also ich finde schon viel so mit Kielverlusten und hier einer tot und da wieder einer tot. Ich finde, dieses Jahr sind die Fälle so viel geworden.
Ja, man fragt sich immer, ne? Ist das jetzt wirklich wieder mehr oder na okay, wird definitiv mehr darüber berichtet, weil natürlich auch die Möglichkeiten anders sind, dass man das in Social Media mehr sieht, aber ja, war das immer schon so? Oder, also, ja.
Und es sind halt immer so Geschichten, das macht das Ganze natürlich auch irgendwie so tragisch. Ah, klar, man ist Segler. Ja. Und denkst du, oh Gott, ne, das ist, wenn du Bergsteiger bist, dass du dann abgestürzt, das ist auch, oh Gott, wenn du jetzt als Segler liest, da ist ein Bergsteiger, der eigene Nordwand rum, denkst du, ach scheiße, der Arme, aber
ja, das Geschäft, ja, genau.
Du liest da nichts drüber oder so.
Genau,
das und ist dann so kommt
wie
dazu,
Family, ne? Ja.
Genau, dass gerade bei so Weltumsegelung und sowas, das immer so Träume platzen. Also auch Leute, stimmt, die auf der Sonnenseite stehen. Ich habe das das war auch ein ganz furchtbarer Fall, vor 2 Jahren war das auch da oben vor der Küste. Dieses CNB 60, die beiden.
Ja. Yeah.
Und die hatte ich ein Jahr vorher in so Weltumsegler-Interviews interviewt. Mit denen war ich online geschaltet, hatte die irgendwie recherchiert. Da habe ich so Weltumsegler-Interviews geführt.
Mm.
Die gibt's auch bei YouTube noch. Und dann Leute, die ich nicht kannte. Und dann habe ich immer so, wann seid ihr los? Was habt ihr vor? Und die beiden waren total nett. Die waren so voller Freude und hatten auch so ein cooles Foto gemacht von dem Schiff vor der Freiheitsstatue und sowas.
Mhm.
Ja, und dann ging es dann auf einmal ganz tragisch und furchtbar. Ich erzähle jetzt gar nicht, was da passiert ist.
Mhm.
Aber du denkst auch so, was, die beiden? Ich meine, mit dem Schiff, wie kann das denn passieren? Ja, es ist halt, da ist halt irgendwie, da läuft der Großschuttblock irgendwie hinten Achtern durch. Das war immer so ein bisschen, das hat er auch mal erzählt, dass es ein bisschen heikel ist, immer so Hals und Wände zu fahren mit dem Ding. Und der ist einfach bei 60 Fuß mal gerissen, dieses Teil, und ist nach vorne geschleudert und hat irgendwie alles mitgerissen, was da im Cockpit war. Ja. So, und das hat dann auch alles so ein bisschen gedauert. Ganz furchtbar, die Geschichte ist furchtbar.
Mhm.
Ich will es gar nicht wissen.
Mhm.
Und da habe ich so echt viel drüber nachgedacht, weil ich die kurz vorher noch interviewt hatte und habe so gedacht, so, das ist halt auch so das, was einem besonders vielleicht so, was es so oft so gegensätzlich macht, dass man denkt, so Leute, die, weißt du, echt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, der hat erst dieses CNB ist so ein sensationell geiles Boot.
Ja, ja, genau.
Da habe ich gesagt, okay, als ich aufgelegt habe, gut, jetzt muss ich mal gucken, wie ich mir das zusammenspare, das würde ich auch sofort nehmen.
Mhm.
Super geil, und die beiden, die haben eine geile Reise gemacht, die haben irgendwie Corona da überstanden, das haben die gut gemanagt und haben sich auch, wo ich andere hatte, auch so Vorgespräche, wo ich dachte, ach, das machst du mit denen nicht, weil die sind so genervt von diesem Corona.
Hm.
Das macht jetzt keinen Sinn, sich da über diesen, weißt du, so ein Virus-Interview zu. Und die haben mal gesagt, ja, ist halt so, und dann sind wir da. Und ja, wir haben noch viel, lass uns treiben, und weißt du, kein Zeitplan, denkst du, ach, wie geil, ey, mit denen möchte ich tauschen. Und ein Jahr später denkst du so, Nee, doch nicht. Also,
weißt du? Ja, das so ist genau. Also du sprichst von diesen Träumen und ich finde das ja gerade im Segeln, das ist ja auch auf allen Ebenen, wenn du so eine so super Yacht hast, dann, genau, da steckt ja auch viel hinter, da hast du vielleicht die Wohnung verkauft oder was. Ich denke gerade an so eine Geschichte, die habe ich eigentlich noch gar nicht gemacht, aber das war jetzt ein Typ, der hat auf seinem Schiff gewohnt, 67er, in Assens, was im, der
ja,
Assens, in dem Hafen, genau. Ja. Und dann hat er im Winterlager da drauf wohl gewohnt. Das war jetzt eine kleine, was war das? Eine Granada 27, ne? Also irgendwas Günstiges. Und dann gutes wollte er damit wohl auch los und hat sich aber irgendwie im Winterlager an Land stehend auf dem Schiff schlafen, hat er sich irgendwie noch einen Kaffee gemacht und hat dann irgendwie noch ein bisschen Alkohol irgendwie reingepackt in den Kaffee, weiß ich, so ein Schuss. Und dann, wie er es schon tausendmal gemacht hat, so war die Geschichte, dann ist irgendwie das fast explodiert da auf seinem Kocher und dann ist er irgendwie gerade noch runter vom Schiff und das ganze Schiff ist abgebrannt und weiß nicht, die Dänen haben da für den gesammelt und also weil es einfach auch ein netter, guter Typ war und naja, aber der hat da einfach gar nicht viel, weißt du, auf jedem Niveau ist das, jeder hat da irgendwie so seinen Traum und mit Segeln ist ja weniger, da ist jetzt, okay, ist jetzt mein Auto abgebrannt oder mein Bus hat einen Unfall oder sondern da hängt oft dann nochmal so ein Lebenstraum damit zusammen halt. Ne? Das ist, finde ich, manchmal so die Ebene, die da noch mitspielt. Und klar sind das dann Schicksale, die gehen einem irgendwie nah. Und na, ich hoffe ja dann auch immer, oder ich habe die Hoffnung, wenn wir über sowas berichten, ja auch öfter schon gesagt, dass man da über bestimmte Sachen vielleicht auch, ja, vielleicht irgendwas lernen kann oder überlegt. Ach, weiß ich nicht, das ist immer. Die Fälle sind alle so unterschiedlich.
Ja, du kannst, glaube ich,
alles kannst du so ausschließen.
Du kannst natürlich viel lernen, du kannst sagen, ich gehe da nicht raus, ist mir so gefährlich, dann
ja, eben, das
und dann fällt dir ein Baum auf den Kopf, also das ist ja klar. Und du kannst natürlich auch irgendwie, ja, ich glaube immer halt versuch dein Boot in Schuss zu halten irgendwie, das hilft schon mal. Ne, so.
Ja.
Für unterwegs, aber sonst viel lernen, weil es ist alles unterschiedlich und es ist aber so, aber ich weiß nicht, also woran es liegt. Also ich habe also auch jetzt, seit wir den Podcast machen, irgendwie, wir könnten eigentlich täglich, also jeder Ausgabe irgendwelche wirklich das machen wir heute nicht, weil das ist jetzt so nervig, dass schon wieder einer irgendwie abgesoffen. Das selber gemerkt, dass vielleicht liegt es daran, dass man sich mit beschäftigt. Ich weiß vor. Da habe ich jetzt in Kappel noch drüber nachgedacht. Man hat ja auch so, wo wir beim Lebensraum sind, so an die habe ich gerade noch gedacht, habe so nicht gedacht, ach, wo jetzt sind, sondern auch so, ach, hoffentlich geht's denen gut, weißt du, mit dem Hurricane und alles, was so passiert.
Ja.
Das ist ewig her, das ist vielleicht, weiß ich, ein paar Jahre her, als ich noch in Kappel lag und dann habe ich da einen kennengelernt, Tom. Wenn Tom vielleicht Podcast hört, Tom, melde dich mal, wenn man immer das hatte. Und der hat in Kappeln im Museumshafen sein, ich weiß nicht, war das so eine Rassi oder nee, der hat so eine Catch gehabt, irgendwas, so ein Ding. Das hat er da fertig gemacht und dann ging er auf Welttour. Er hat gesagt, und dann habe ich abends mit dem auf dem Boot gesessen, auf seinem Schiff, und das war auch echt cool. Und habe mit dem ein paar Bier getrunken, hat mir seine Geschichte erzählt und der hat ein Haus gehabt in Frankfurt und so. Das hat 16 Parteien, davon kann er leben, und dann hat er das Schiff gekauft und jetzt will er um die Welt segeln und weiß nicht, wann er wieder zurückkommt, ob er jemals wieder zurückkommt. Also Geld läuft, und seine Schwester, und jetzt, das wird gleich lustig, seine Schwester würde das Haus verwalten und er muss sich darum gar nichts kümmern. So, und da ist er irgendwann los, und dann weiß ich noch, Schleimünde irgendwie, hat er sich noch gemeldet und war noch irgendwann an der französischen Küste, hat er noch irgendwie mir mal irgendwann eine E-Mail geschrieben, dann habe ich den irgendwie auch verloren über seine Website, die er auch gar nicht pflegt. Und ein Jahr später bin ich da und dann bin ich wieder im Museumshafen, sitzt da so ein Mädel, Mädel, ich muss Frau sagen, Anja sagt immer, sagen immer Mädels, das ist despektierlich. Sitzt da eine Frau, das war auch eine Frau, auf ihrer, die hatte eine Rassi und hat da irgendwie, ja, mit dem Elektriker, und die kannst du mal ein Plan, und dann komme ich mit der abends ins Gespräch, da ist das die Schwester.
Ach.
Die gesagt hat so, ja, das ist natürlich so Geschichten, wo du denkst, ach, wie geil ist das denn? Ja. Die gesagt, ja, mein Tom kennst du dann, ja, der ist dann mit dem Boot, und sag ich so, ey, das ist so scheiße, ich will auch mit dem Boot, da habe ich mir auch ein Boot gekauft, jetzt haben wir eine Hausverwaltung, die das Haus verwalten.
Echt?
Und, ja, und ich fahr auch in die Welt. Vielleicht gucken, ob ich ihn irgendwo kriege.
Ach, das ist ja witzig.
Ja, und dann, die musste ich gerade denken, dummerweise, weil ich denke so, ach Gott, hoffentlich geht's denen gut, wenn du da mit zwei Booten irgendwie Ja, klar. Weil man hört so viel gerade, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so viel.
Nee, ich denke auch, das ist so eine Geschichte. Klar spricht man darüber auch in Seglerkreisen und man versucht das irgendwie auch objektiv ja irgendwie hinzukriegen. Und natürlich steht da immer, wenn darüber berichtet wird, dahinter, dass man sagt, jeder hilft sich irgendwie und mit dem Tipp oder fahr da nicht hin oder da.
Ja.
Also das ist ja quasi, ich glaube, diese große Familie und wenn dann einem davon es eben nicht gut geht, dann hilft man sich. Und das, man hat, ich glaube, dieses Gefühl ist ja auch ganz nett, dass es einfach eine Community ist. Man ist ja eben nicht alleine bei sowas. Und wenn man das so festhält, dann finde ich das eigentlich ganz, ganz schön, dass man ja miteinander da irgendwie ein ähnliches Leben und dann sei es nur, du hast irgendwie ein Boot auf dem Binnensee fest abends irgendwie durch die gehen. Das ist genauso eine Nummer, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, jetzt in den Atlantik gerade angehst, also im Kopf jedenfalls. Ne? Also,
ja klar, und das ist vielleicht eine Lehre, die man ziehen kann, natürlich immer aus diesen Fällen, weil eine Zeit lang weiß ich aus so Foren, als ich die noch gelesen habe, dann gab es da irgendwie Leute, die über den Atlantik sind, die das Boot ausgestattet haben, da kamen die neuen, kamen die neuen Navigationstechniken und gute Autopiloten und bla, dann diese, weißt du, der fährt dann mit dem Hotel rüber, das ist ja alles Pipifax. Nee, ist es auch dann nicht. Kannst auch kaufen, was du willst irgendwie und ausstatten, wie du willst. Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die man wirklich zieht, so du, egal ob du jetzt wirklich auf dem Mögelsee oder auf der Ostsee oder über den Atlantik, behalt den Respekt davor.
Ja.
Und so guck irgendwie, dass du andere nicht übermöllerst, wenn du einen Frachter hast und guck, dass du dein Boot irgendwie heil in den Hafen kriegst und dass deine Familie dich abends wieder sieht oder in 4 Monaten oder wie auch immer. Also ich glaube, und ich meine, jeder von uns kennt das. Du fährst bei 2 Windstärken raus und 2 Stunden später und alle sagen, super Wetter heute und 2 Stunden später hängst du in so einer Scheiße und denkst so, boah, das ist aber jetzt echt heikel. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass man, das ist jetzt nicht gefährlich segeln, aber es kann halt immer, ist wie beim Autofahren, weißt du, warum hängen so an den Autobahnen irgendwelche Plakate für so Verkehrssicherheit mit immer so Schockbildern, dass Leute daran erinnert werden, du, 250 ist cool, kann dein Auto, aber es ist auch, kann auch, guck mal jetzt besser nicht aufs Handy, ja? Also es kann echt gefährlich. Ja. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die man dadurch natürlich immer zieht. So, jetzt wäre irgendwie ein Schlusswort, aber auch ein Scheiß-Schlusswort, um ehrlich zu sein. So. Wir haben noch also keine Geschichte, sondern gute Nachrichten, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sage das Stichwort oder die 2 Stichworte Vonnie Globe. Hast du schon wieder vergessen, ne?
Habe ich wieder vergessen.
Ach, Mann.
Was? Worauf willst du hinaus?
Ich schneide das jetzt nicht. Segelreporter Podcast und die Vonnie Globe. Wir hatten noch was vor.
Ach so.
Hast du schon wieder
vergessen? Ja, Mann. So weit weg ist das ja irgendwie. Vonnie Globe, das ist im November irgendwie. Erst kommt noch Olympia, dann kommt
Americas Cup. Ja, aber wir arbeiten ja im Hintergrund
daran. Natürlich.
Ne? Mikro vor allen Dingen. Ne?
Natürlich.
Möchtest du das zu Ende führen oder weißt du jetzt,
worauf Nee, mach du das.
Du weißt immer noch nicht, ne?
Doch, ich weiß es natürlich. Aber du hast dich da so speziell darauf vorbereitet, hast die Worte zurechtgelegt.
Ja, wo ist mein Skript? Warte mal, wo ist mein Skript? Nee, hab ich nicht. wir werden das machen. Wir haben einen Partner, den verraten wir noch nicht. Wir decken diese Decke langsam auf, wer der Partner ist.
Ja.
Der uns ermöglicht, da die Daily Updates und die Vendée jedenfalls angemessen regelmäßig zu begleiten. Mit Miku, unserer talentierten Nachwuchsseglerin.
Ja, der vor Ort natürlich die Kneipentouren dann für uns macht.
Deshalb, wer bis jetzt noch nicht diesen Kanal abonniert hat, so viele können es nicht mehr sein. Wir haben 82 Millionen Einwohner. So viele sind es nicht mehr, die es nicht abonniert haben. Die paar, die noch nicht abonniert, weil dann verpasst ihr auch die Vonnie Globe nicht. So wie ich die wahrnehme in der Woche.
Das ist auch quasi ähnlich.
Ja, genau. Ja. Wie im Winterschlaf.
Mhm.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Yes.
Mit dem 5. der Deutschen Meisterschaft in Kandernersegeln. Carsten, bis bald. Was vergessen, du. Das ist schön jetzt zum Ende, ne?
Ja, wunderschön. Das
ist. Warte, jetzt hört's auf. Carsten, nochmal herzlichen Glückwunsch von mir, ne? Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.